Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, dass ich harre auf sein Wort, und ich harre auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe, Israel, auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Bis dahin. Liebe Geschwister, könnte dieser Psalm erzählen von all den Menschen, denen er begegnete, die am Rande des Abgrunds waren und in dieser Situation dann diesen Psalm beteten, dann würde manch eine herrliche Geschichte zu hören sein. Und würde dann dieser Psalm noch erzählen, was dabei dann im Himmel geschah? Er würde nicht fertig mit dem Bericht über unzählige Fälle, wie die Engel im Himmel immer und immer wieder in Freude ausbrachen über einen Sünder, der Buße tat. Und der diesen Psalm aus tiefstem Herzen nachbetete und darüber zur Erfahrung der Gnade Gottes kam. Unendlich vielen Leuten ist dieser Psalm schon zu einer echten Herzenserfahrung geworden. Und er hat schon unendlich vielen den Weg aus den schrecklichsten Tiefen herausgezeigt. Luther wusste sehr, sehr wohl um die Bedeutung dieses Psalms und hat ihn für sein Volk ins Deutsche übersetzt und ein Lied daraus gemacht. Sie wissen, das ist das, was ich meinte vorhin, Sie haben diesen Psalm schon oft gesungen. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Und auch diesen Psalm haben unendlich viele Leute in ihrer Not gebetet. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhöre meine Rufen. Dein gnädig Ohren kehr zu mir und meiner Bitt sie öffne. Denn so du willst, das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan, wer kann, Herr, vor dir bleiben? Bei dir gilt nichts, denn Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben, es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben, vor dir niemand sich rühmen kann. Des muss dich fürchten jedermann und deiner Gnade leben. Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen, auf ihn mein Herz soll lassen sich auf seiner Güte trauen und seiner Güte trauen, die mir zusagt sein wertes Wort. Das ist mein Trost und treuer Hort, des will ich allzeit harren. Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht, noch sorgen. So tu Israel rechter Art, der aus dem Geist erzeuget ward und seines Gotts erharre. Ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird aus seinen Sünden allen. Viele haben diesen Psalm wieder beten gelernt. In Not. Und viele haben durch diesen Psalm erst überhaupt wieder beten gelernt. Er half ihnen, ihr Herz auszuschütten, das vorher war wie Stein. Und sich dann an die einzige Hilfe zu klammern, die einzige Hilfe, die Gnade Gottes. Wir wollen den Psalm in 4 Abschnitten einteilen, damit Sie schon mal das Gerüst haben. Erstens, das starke Verlangen des Herzens, Vers 1 und 2. Zweitens, demütiges Bekenntnis in Buße und Glauben, Vers 3 und 4. Drittens, der Entschluss zum Wachenden warten, Vers 5 und 6. Und schließlich, viertens, Aufforderung zu freudiger Erwartung, Vers 7 und 8. Nun zum ersten Abschnitt. Das starke Verlangen des Herzens. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Liebe Geschwister, dieses starke Verlangen des Herzens, das sucht der Herr bei uns. Haben Sie das? Was machen Sie denn für Erfahrungen mit sich? Ich kenne diese Erfahrung, dass ich empfinde, dass mein Herz wie Stein ist. Oberflächlich, unempfindlich, gleichgültig. Und unsere Gebete gleichen oft nur ja, in Formen erstarrtes Gerede. Und wenn man sich ehrlich und wahrhaftig einmal unter die Lupe nimmt, beim Beten meine ich, nicht den anderen, sich selbst, bitte den anderen nicht, sich selbst, dann haben wir manchmal den Eindruck so gut auswendig gelernt, diese Formel. In Formen erstarrtes Gerede, das nicht aus der Tiefe des Herzens kommt. Ich denke, da sollten wir als erstes mal ein bisschen stehen bleiben. Aus der Tiefe. Darin besteht oft der Sinn mancher Nöte, in die wir hineingeraten. Gott wirft uns in die Tiefe, damit wir beten lernen. Vielleicht hätten viele von uns die Erlösung nie erfahren, wenn Gott sie in seiner Liebe nicht in solche Tiefen geworfen hätte, aus der sie dann in ihrem Elend riefen und schrien. Echtes Gebet. Das ist ein Satz, der ohne Wenn und Aber gilt. Echtes Gebet kommt immer aus der Tiefe. Und nur das Gebet aus der Tiefe findet bei Gott Erhörung. Aus der Tiefe unseres Elends, aus der Tiefe unserer Armut, aus der Tiefe unseres Nichtsseins. Unmittelbar im neuen Gesangbuch unter dem Lied, was ich eben gelesen habe, steht ein Zitat von Luther. Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Warum bäumen wir uns eigentlich immer so leicht auf, wenn Gott uns hineinwirft in die Tiefe der Anfechtung? Er umarmt uns und will sich zu sich ziehen an sein liebendes Herz. Ich weiß, das geht schrecklich gegen unseren Strich. Jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Bei mir, da bäumt sich alles auf in mir. Unserer Logik liegt es viel näher, um zum Herrn, der hoch erhaben in unerreichbarer Höhe des Heiligtums thront, beten, recht beten zu können, müssten wir uns auch zunächst einmal erheben, sodass wir selber auch auf einer gewissen Höhe sind. Das liegt uns nah. Übrigens, darum auch alle Religionen, die uns vorschreiben, was wir für Stufen emporklettern müssen auf der Leiter, die uns hinführt zu Gott. Und je höher wir kommen, desto mehr haben wir die Gewähr, dass wir von Gott erhört werden. Oder? Das Evangelium ist Gott sei Dank das Ende aller Religion. Das Evangelium ist nicht Religion. Religion ist das Bemühen des Menschen, auf die Höhe zu kommen, auf die Höhe, wo man Gott näher ist. Das Evangelium ist genau das Gegenteil. Gott kommt aus seiner Höhe herab in unsere Tiefe und dort begegnet er uns und dort will er uns begegnen. Nur in der Tiefe der Demut, nur in der Tiefe unseres Elends, nur in der Tiefe unserer eigenen geistlichen Armut begegnet uns Gott in der Höhe seiner Gnade. Auf der Höhe, so meinen wir oft, auf der Höhe freudiger Begeisterung, auf der Höhe eigener großer Weisheit oder großer Wissenschaft, auf der Höhe erhabener Tugend und Gerechtigkeit. Von all dem, liebe Geschwister, weiß die Bibel überhaupt nichts. Im Gegenteil, den Gebeten von solch einer Höhe verschließt der Herr sein Ohr. Aber neigt sich so gern herunter zu denen, die geschlagenen und gedemütigten Herzen sind. Darum preist er die Armen im Geiste selig. Das ist die erste Seligpreisung in Matthäus 5, der Bergpredigt. Jesaja 57, Vers 15. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich thront, dessen Name heilig ist, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Herzen sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Wenn man sich das überhaupt richtig überlegt, was heißt auch schon menschliche Höhe gegen die Erhabenheit und Heiligkeit und Majestät dessen, der über allen Welten thront? Was heißt das schon, menschliche Höhe? Vor Gott bleibe ich immer in der Tiefe. Was heißt das schon, wenn ich mich, um als Beispiel das zu nennen, was heißt das schon, wenn ich mich aufmache und den höchsten Gipfel im Allgäu in Kottenkopf, meinetwegen auch Zugspitze, besteige, damit ich der Sonne näher bin? Ob ich im tiefsten Tal der Erde oder auf dem höchsten Gipfel der Sonne bin, ich bin deswegen kaum um Haaresbreite der Sonne näher. Die Entfernung der Sonne bleibt mir unerreichbar. Und genauso verhält sich es auch mit den Höhen menschlicher Tugend, menschlicher Weisheit, menschlicher Begeisterung gegenüber der ewigen Sonne, gegenüber dem Licht der Ewigkeit. Dem ewigen, erhabenen Gott, der in einem Licht wohnt, da niemand zukommen kann. Der Theologe Gerock hat einmal gesagt, der Abstand zwischen ihm und uns wird ausgefüllt nicht durch unser Emporsteigen, sondern durch seine Herablassung. Wir kommen mit ihm zusammen nicht durch unser Verdienst, sondern durch seine Barmherzigkeit. Gnade muss es sein. Gnade ganz allein. Erleben, das macht mich doch froh. Wo sollte ich denn sonst hin, wenn ich nicht wüsste, die Gnade reicht aus, um allen Abstand auszufüllen zwischen mir, dem, der in der Tiefe wohnt, und dem, der in unendlichen Fernen wohnt. Ich meine das jetzt nicht räumlich. Gott lässt sich nicht herab auf menschliche Höhe, sondern in die Tiefe unserer Herzensangst, in die Tiefe unserer Sündenot unserer Geistesarmut. Und dies spricht er selig. Und in diesen Tiefen wird entweder das Gespräch des Herzens, besser der Schrei des Herzens, ganz ersterben. Nicht jede Tiefe lehrt beten. Manche Tiefe des Elends lehrt auch fluchen. Oh ja. Also nochmal, in diesen Tiefen wird entweder das Gespräch des Herzens, besser der Schrei des Herzens, ganz ersterben, oder aber in diesen Tiefen wird's echt und wahr. In dieser Tiefe entsteht tiefe Andacht. Tiefen der Trübsal, so hat einmal einer gesagt, erzeugen tiefen Ernst und tiefe Freude im Herrn. Auf den Höhen unseres Lebens haben wir noch viel und meinen, wir seien, wer weiß, was für Prachtskerle. An das wir uns wenden, in der Not haben wir nur noch Gott, nur noch Jesus. Gerade dorthin aber will uns jede Not treiben, hin zu Jesus. Und da liegt der Segen jeder Tiefe. Da kennen wir nur noch einen Zuflucht in dieser Tiefe. Jesus. Jesus allein. Spurgeon: Wer aus den Tiefen zu Gott schreit, wird bald auf den Höhen singen. Wer aus den Tiefen zu Gott schreit, wird bald auf den Höhen singen. Aber nun allerdings nicht mehr menschliche Höhen, sondern Höhen göttlicher Gnade. Sie haben das sicher auch schon immer wieder erlebt und erleben es auch immer wieder, wie der Teufel sich uns naht mit allen möglichen Anklagen. Deine Sünde ist zu groß, als dass sie dir könnte vergeben werden. Und dann liegen wir ganz unten und wühlen ganz unten immer in den Tiefen unserer Sünde und unseres Elends. Das will er. Nie ist die Sünde zu groß, als dass sie uns könnte vergeben werden. Ist unsere Not tief? Ich darf wissen, die Gnade ist tiefer. Ist meine Sünde groß? Ich darf wissen, der Reichtum seiner Gnade ist viel, viel größer. Vers 2. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Es ist schlimm, wenn ich allein bin mit meiner Not. Es ist ganz schlimm. Vielleicht schlimmer die Einsamkeit in der Not als die Not selber. Nirgends ein Ohr, in das ich meine ganze Not hineinschreien kann. Sie wissen selber, dass heute die Telefonseelsorge ganz groß in ist. Es boomt geradezu. Endlich ein Ohr, in das ich alles hineinschreien darf. Herr, höre meine Stimme. Christen haben es gut. Die haben immer ein Ohr. Immer ein gegenwärtiges Ohr, in das sie ihre ganze Not hineinschreien dürfen. Herr, höre meine Stimme. Ihr Lieben, so wollen wir bitten. Wenn er nur hört, so wollen wir ganz getrost sein. Seiner Weisheit alles überlassen, ob er antwortet und ob er erhört. Erhört. Wichtiger, dass er uns hört, als dass er uns antwortet. Als dass er uns erhört. Ich bin richtig ein bisschen erschrocken, als ich in einer Auslegung gelesen habe, wenn der Herr uns eine absolute Verheißung gegeben hätte, alle unsere Bitten und Wünsche zu erhören, wäre das eher ein Fluch für uns als ein Segen. Müssen wir richtig drüber nachdenken, gell? Wenn der Herr uns eine absolute Verheißung gegeben hätte, alle unsere Bitten und Wünsche zu erhören, wäre das eher ein Fluch für uns als ein Segen. Was meinen Sie, was wir oft für dummes Zeug in unseren Bitten und Wünschen vor den Herrn bringen? Hätte er das alles erhört, in der Vergangenheit meines Lebens, das wäre eine Katastrophe geworden. Katastrophe. Und außerdem hätten wir dann die volle Verantwortung für unser Leben. Die volle Verantwortung. So aber dürfen wir ihm unsere ganze Not ins Ohr schreien und uns ganz mit aller Not in seine Arme werfen und ihn machen lassen. Herr, du weißt alles viel, viel besser als ich. Herr, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch von mir. Stellen Sie sich mal vor, wenn das Kreuz von Golgatha nicht geschehen wäre. Wir wären noch in unseren Sünden. Wir wären noch in unserem Elend und es gäbe keine Rettung. Aber Gottlob, Christus hat dazugefügt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So ganz Mensch war er. Er wird's machen. Wenn wir ihm nur alle sagen, ich weiß, er hört. Ob er erhört nach meinem Sinn, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich weiß, er hat alles getan. Alles hat er getan, um mich zu erlösen. Also darf ich wissen, er wird auch in dieser Situation so handeln, dass es mir zum Besten dient und zu seiner Ehre ausschlägt. Und das geht's. Ein zweites. Demütiges Bekenntnis in Buße und Glauben. Vers 3 und 4. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung. Andere Übersetzung, aber bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Diese tiefste Tiefe, nämlich die Sündenot, dürfen wir bei ihm ausbreiten. Jede Not, die durch äußere Anfechtung und Bedrängnis hervorgerufen wird, ist noch tragbar, wenn man den Trost eines guten Gewissens dabei hat. Aber wo unser eigenes Gewissen uns verklagt und unser eigenes Herz uns verdammt, liebe Geschwister, dann ist die Not am größten. Und dann heißt es immer wieder in unserem Herzen, du bist an allem schuld. Das ist wie ein Feuerbrand in unseren Gebeinen, so sagt Paulus mal. In Wirklichkeit führt uns ja jede Not, auch jede äußere Not, in diese tiefe Not hinein, auch wenn sie im ersten Moment unverschuldet ist. In der Not findet mich meine Sünde, so heißt es mal in der Bibel. Jede Not führt mich hinein in Tiefen oder will es zumindest. Sie führt uns in unser eigenes Herz und mahnt uns an unsere Verschuldung vor Gott. Unsere Sünde findet uns, besonders in den äußeren Nöten, und vertieft sich bis ins Unendliche. Und dann heißt es in uns wie ein Schrei. So du willst, Herr, Sünde zurechnen. Wer wird bestehen? Herr, wer wird bestehen? Wo die Not uns in das Alleinsein mit uns selbst führt, da kommt uns dann manches ins Bewusstsein, was längst, längst vergessen schien. Was wäre wohl, wenn uns der Herr, der ewige Richter, unsere Schulden aufrechnen wollte? Was wäre das wohl? Sie sind ja wirklich alle aufgeschrieben, alle. Alle aufgeschrieben ins Gedächtnis Gottes. Bei ihm gibt es gar kein Vergessen. Gott ist ewige Gegenwart. Was wäre, wenn uns der unbestechliche Richter die Summe aller unserer Sünden in Gedanken, Worten und Taten als gerade jetzt eben geschehen vorhalten würde? Wie ewige Gegenwart. Ich denke, Finney hat schon recht, wenn er gesagt hat, würden wir das in dieser Weise sehen, augenblicklich, in einem Nu, wir würden das physisch nicht verkraften. Wir würden sterben. Herr, wer wird bestehen? Keiner würde bestehen. Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Solch ein Verklagen von 1000 Sünden, liebe Geschwister, ist wie das Auftun der Pforten der Hölle. Die Bibel spricht sehr, sehr deutlich von der Hölle. Hölle ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Gegenwärtigmachen meiner eigenen alten Natur mit all den Lasten, die im Laufe des ganzen Lebens durch meine Sünde auf mir lasten. Und jetzt plötzlich stehen sie alle als ewige Gegenwart vor mir und ich habe absolut keine Möglichkeit mehr zur Entlastung. Das ist Hölle. Es brennt wie Feuer und es gibt kein Löschen mehr. Es gibt keine Erlösung mehr, gebunden in Ewigkeit. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wer nicht die Wahrheit in sich hat, der hat Gott gegen sich, denn Gott ist die Wahrheit. Liebe Geschwister, nur wer in dieser Tiefe ist, hat ein Ohr für das Wort von der Vergebung. Darum muss auch diese Linie des Gerichtes Gottes immer wieder vor Augen stehen. Ja. Entsetzlich ist die Schuld, die auf uns lastet. Furchtbar ist der Schaden, den die Sünde angerichtet hat. Sie bringt uns in die Hölle der Gottesferne. Aber, darum habe ich diese Übersetzung noch gelesen, aber, ein herrliches Aber, ein Aber, das aus der Hölle zu retten vermag, ein Aber, das Eingang in den Himmel verschafft. Aber, und jetzt kommt's, aber bei dir ist die Vergebung. Wissen Sie, was das ist? Das ist Evangelium. Das ist der einzige Inhalt aller Seelsorge. Aber bei dir ist die Vergebung. Es ist wahr. Lauter Schuld, die mich anklagt. Aber Vergebung ist genug da. Mein Leben war Lüge. Ich habe Gott die Ehre gestohlen. Schuld an den gottlosen Wegen meiner Kinder bin ich. Meine abgetriebenen Kinder klagen mich immer wieder an. Mein Ehebruch zieht mich in die Hölle. Meine Unterlassungssünden klagen mich an. O Herr, meine Schuld, meine tiefe, tiefe Schuld. Aber, und jetzt kommt's, aber bei dir ist die Vergebung. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Liebe Geschwister, Gottes größte Freude ist, Vergebung üben zu können. Barmherzig zu sein, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Um das aber zu können, darum war etwas Ungeheures nötig. Es war ein Opfer nötig, das geschlachtet werden musste für unsere Sünden. Ein Opferlamm für die Sünden der ganzen Welt. Ein Opferlamm, an dem er die Sünden der ganzen Welt straft, damit er vergeben kann. Vergebung ist nicht umsonst. Bei Allah schon. Allah ist mächtig. Allah ist groß. Wem Allah vergeben will, dem kann er vergeben. Und wem er keine Gnade gibt, hat Pech gehabt. Allah ist ein Despot. Allah kennt keine Gerechtigkeit. Aber Gott ist Gerechtigkeit. Und darum musste sein Sohn sterben. Nein, wir können nicht eine Ökumene der Religionen mit den Moslems haben. Geht nicht. Es ist in keinem anderen Heil als in Jesus allein. Vergebung ohne Sünde würde der Gerechtigkeit Gottes ins Gesicht schlagen. Gott wäre nicht mehr Gott. Wir brauchen diesen Stellvertreter, damit wir Vergebung empfangen können. Vergebung durch sein Blut. Nicht mit Gold oder Silber sind wir erkauft, sondern durch das teure Blut des Opferlammes, Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes. Die einzige Bedingung aber, und jetzt kommt's. Was müssen wir leisten? Gar nichts. Gar nichts. Wir müssen unsere Sünden auf diesen Stellvertreter bekennen. Wir müssen unsere um es mal in dem Bild vom Versöhnungsfest im Alten Testament zu sagen, wir müssen unsere Hand auf das Opferlamm legen und uns mit diesem Lamm, das geschlachtet werden soll, für uns identifizieren und dann unsere ganze alte Natur mit dem ganzen Fluch der Sünde hinauflegen auf diesen unseren Stellvertreter und dann wird er geschlachtet. Und das Blut, das schreit vor dem Thron Gottes, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, das geschah am Kreuz. Wunderbares Vorbild beim Versöhnungsfest im Alten Testament, in Jesus alles erfüllt. Aber wir müssen uns identifizieren mit Jesus, das heißt, wir müssen uns hineingeloben in Christus, das heißt es wörtlich im griechischen Urtext. In Christus hineingeloben, dort hängt eigentlich Bodo Hagenayer. In Christus ist er abgetan. Das Todesurteil ist in Christus über Bodo Hagen, und jetzt dürfen Sie Ihren Namen einsetzen, bereits geschehen. Jetzt ist Gerechtigkeit vollzogen. Und jetzt ist Gnade möglich. Wenn ich Ja sage zum Todesurteil über mein eigenes altes Leben, über meine adamitische Natur, Darum identifiziere ich mich mit dem Schlachtopfer dort oben. Ich habe Teil, darum habe ich Römer 6 lesen lassen, ich habe Teil an seinem Tod. In Christus bin ich vernichtet, abgetan. Was geht mich, Bodo Hagenayer, an? Für mich gibt es nur noch eines. Christus lebt in mir. Darum ist Gnade bereit für mich. Liebe Freunde, was sollten wir bloß tun, wenn es diesen Ort der Entlastung nicht gäbe, das Kreuz von Golgatha? Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne dieses Opferlamm für sich in Anspruch nehmen zu können. Schrecklich ist unser Verderben, aber Jesus starb für mich. Wissen Sie, jeden, der seine Sünden empfindet, jeden, der die Summe seiner ganzen Sündennot vor Augen steht, dem wird dieses Evangelium, Jesus starb für mich, zur süßesten Melodie. Aber bei dir ist die Vergebung. Nur wer das Bekenntnis der Schuld ablegt, kommt zum Bekenntnis der erfahrenen Gnade. Aber bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Danu, ich denke, jetzt ist es endlich ein für alle Mal aus mit der Furcht, mit der Gottesfurcht. Jetzt ist es nur noch wohltuende Ehrfurcht. Ihr Lieben, unterm Kreuz lerne ich wieder ganz neu Gottesfurcht. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang, ist aller Weisheit Anfang. Aber bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Wohlgemerkt, nicht, dass man nachher lustig weiter drauf lossündigt, als wäre nichts geschehen. Nicht, dass man Gottes Geduld missbrauche, sondern tiefer hineingeführt werde in wahre Gottesfurcht. Gnade schafft Gottesfurcht. Gnade schafft Gottesfurcht. Mehr noch als der Zorn Gottes. Keiner fürchtet den Herrn mehr als der, der die Gnade Gottes erfahren und aus der vergebenden Liebe Gottes lebt. Wie sollte ich auch meinen Herrn betrüben, von dem ich weiß, er gab sein Leben für mich hin? Nie mehr. Gerade die Gnade füllt uns mit heiliger Ehrerbietung und unser Herz mit Furcht, Gott wieder betrüben zu können. Und die Gnade wieder verlieren zu können. Kann man die Gnade verlieren? Ja, natürlich. Wenn man auf Mutwillen wieder sündigt, vergib uns unsere Schuld. Weiter. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir das verweigern, dann wird uns die Gnade noch zum Gericht. Der Herr Jesus ist uns von Gott gemacht zur Heiligung. Alles haben wir in ihm. Der Anblick seiner Liebe, die sich am Kreuz verblutet, treibt mich vorwärts zur Heiligung, mehr als alles andere. Ja, nicht mehr Herrschaft des Alten, nur noch Herrschaft Jesu. Ein drittes. Der Entschluss zum wachenden Warten. Gnade macht nicht nur gottesfürchtige Leute, Gnade macht auch geduldige Leute. Vers 5 und 6. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Zweimal steht's da. Es ist nicht immer so, dass im Augenblick, in dem man aus der Tiefe zum Herrn schreit, die Erfahrung der Hilfe kommt. Ganz und gar nicht. Auch den inneren Herzensfrieden bekommt man nicht immer sofort zu erfahren. Nicht bei uns liegt's, zu bestimmen, wann die Nacht vorbei ist. Oft müssen wir erst in der Tiefe eine ganz bestimmte Lektion lernen. Ich bin überzeugt, dass wir in der Tiefe viel gelehrigere Schüler sind als auf der Höhe. In der Tiefe müssen wir tiefere Demut lernen, mehr Geduld, Glauben, der sich nur noch aufs Wort verlässt. Nochmal, warum die Tiefe? Die Tiefe, wo wir nichts mehr empfinden, die Tiefe, wo wir keine seelischen Heilgefühle mehr haben, die Tiefen, wo wir keine geistlichen Erfahrungen mehr haben. Warum die Tiefen? Weil Gott mich dort umarmen will. Ihr Lieben, das ist paradox, ich weiß. Aber das ist die Erfahrung, die wir auch immer wieder machen. Ich denke, das ist ungeheuer wichtig. Und vor allen Dingen, dass wir in dieser Tiefe endlich das lernen, was Jesus zum Thomas gesagt hat. Was hat er gesagt? Selig, die nicht sehen und doch erfahren. Nein. Selig, die nicht sehen, gleich erfahren, gleich fühlen und doch glauben. Das ist mir ganz wichtig geworden in den Jahren meines Dienstes. Nicht sehen, sondern glauben. Und liebe Geschwister, in solchen Worten, die Gott uns gibt, haben wir das Fundament. Das Wort Gottes ist das einzige Fundament, das hält. Hoffnung auf seine Verheißung, diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Ich harre des Herrn, meine Seele harret. Nicht nur eine äußere Sache, meine Seele wartet, mein ganzes Sein ist ein Warten. Das ist eine Wiederholung, darum steht das hier als Wiederholung da. Ich warte und warte von einem Morgen bis zum anderen, von einem Morgen bis zum anderen. Ja, ja. Bis wir eines Tages sagen, Herr, wie lange, wie lange, wie lange, gab es neulich gesagt. Wenn Gott uns zu warten befiehlt, dann wollen wir das tun. Und nicht in diesem Wartezimmer um uns schlagen und schimpfen, warum er denn nicht endlich das Türlein zum Untersuchungszimmer, zum großen Arzt aufmacht. Nein, wir müssen warten. Gott weiß warum. Er ist es wert, dass wir auf ihn warten. Dieses Warten ist für uns sehr, sehr segensreich. Im Warten schenkt er uns oft viel mehr als in der Erhörung. Der Glaube wird erprobt, gestärkt und in dem Warten müssen wir Geduld üben. Liebe Geschwister, Geduld ist manchmal viel, viel köstlicher als eine Krankenheilung. Ergebung des Willens in diesem Warten ist viel, viel wichtiger als irgendeine wunderbare Erfahrung. Der Segen ist umso wertvoller, je länger wir auf ihn warten. Was meinen Sie, warum Gott so lange wartet mit seiner Wiederkunft? Er will seine Gemeinde zubereiten. Das Volk Gottes war immer ein wartendes Volk. Sie warteten auf das erste Kommen Jesu, sie warten auf das zweite Kommen Jesu, sie warten auf Vergebung, jeden Tag neu. Sie warten auf die völlige Heiligung, auf die Vollendung. Im oft qualvollen Warten wird uns sein Wort zum köstlichsten Gut. Und dahin will er uns führen. Wenn ich nur dich habe, er ist das Wort. Jesus ist das Wort. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht so nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten. Himmel und Erde werden vergehen und mit Himmel und Erde all das, was wir fühlen und erfahren haben, alles wird vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Das ist das Brot, wodurch wir gestärkt werden, auszuhalten. Dieses Wort sagt, die Nacht vergeht, der Tag kommt. Das Wort gibt mir Mut, von diesem Ziel her im Glauben zu leben. Und darum, ja, was betrübst du dich, meine Seele? Das Wort gilt noch. Also harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Noch ein letztes, Aufforderung zu freudiger Erwartung. Hoffnung, zu freudiger Hoffnung. Vers 7 und 8. Hoffe, Israel, auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Und wir dürfen es nicht nur Israel zurufen, sondern der ganzen Welt. Hoffe, ganze Welt, auf ihn, aber Israel auch. Es wird Zeit, dass Israel endlich anfängt zu hoffen und zu warten auf den Messias, auf Jesus von Nazareth, den sie gekreuzigt haben. Was wird das sein, wenn sie endlich begreifen, er ist der, den sie gestochen haben? Und in die Welt sollten wir hineinrufen, o Welt, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird die Welt erlösen aus allen ihren Sünden, wenn sie zu ihm kommt. Jedem Einzelnen dürfen wir sagen und diese Aufforderung zurufen, du hoff doch endlich auf den Herrn. Vielleicht sollten wir viel offener Rechenschaft von unserem Glauben geben, viel offener. Das ist doch unser Auftrag, an Christi Stadt hineinzurufen, in die Herzen, lasset euch versöhnen mit Gott. Einer, der die Gnade erlebt hat, der muss diese Botschaft der Gnade hineinrufen in diese Welt. Einer, der getröstet ist, der wird zum Tröster. Der Begnadigte will nie allein bleiben, er muss es weiter sagen. Das Heil sucht Teilhaber, nicht nur die Sünde. Die Sünde, die will auch Teilhaber, aber das Heil auch. Und der dem Heil widerfahren ist, hat ein tiefes Verlangen, dass andere gerettet werden. Wir sollten viel mehr uns gegenseitig Mut machen, es weiter zu sagen, bei dem Herrn, bei ihm allein ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Das ist unser Auftrag, deiner und meiner. Also ab heute, sagen Sie es weiter. Herr Jesus, wir danken dir, dass bei dir Vergebung ist. Wenn alles anklagt, wir dürfen hinfliehen zu dir, alles ins Licht bringen und jubeln, aber bei dir ist die Vergebung. Das allein soll unsere Freude sein, dass unsere Namen trotz allem im Himmel geschrieben sind, weil du bezahlt hast für uns, weil du dein Leben gelassen hast für uns. Nun hilf du jedem, der von dieser Botschaft gehört hat, auch die Konsequenzen daraus zu ziehen, ernst zu machen mit dieser Gnade, seine Sünden zu bekennen, damit deine Verheißung wahr werden. Wo wir aber unsere Sünden bekennen, da bist du treu und gerecht und vergibst alle unsere Sünden. Darum rühmen wir dich, preisen deinen wunderbaren Namen und danken dir, dass du nicht nur Anfänger, sondern auch Vollender unseres Glaubens bist. Amen.